möchte ich sagen, wir erleben momentan ein besonderes Wirken Gottes als Gemeinde. Also wir erleben gerade, wie Gott Menschen zieht, Menschen verändert, Menschen herausfordert. Und wir freuen uns darüber, über Gottes Wirken. Und das ist für mich oder für uns auch als Leiterschaft zurzeit ein sehr ermutigender und spannender Prozess, wie Gott angefangen hat, Herzen zu bewegen. Mir erzählen Leute, sagen, ich habe plötzlich das Empfinden, ich soll Gemeinde kommen. Ich habe eigentlich so mit Glauben wenig Mut gehabt so die letzte Zeit, aber plötzlich fange ich an, mit Gott Erfahrungen zu machen. Und das sind eine Reihe von Leuten. Und Gott hat zu uns gesagt, das wird noch zunehmen. Das wird noch mehr werden. Weil wir leben in einer Zeit, wo Menschen anfangen zu suchen. Weil die Welt aus den Fugen gerät. Aber Gott ist in Kontrolle. Und den Prediger heißt es, dass Gott die Ewigkeit in die Herzen aller Menschen hineingelegt hat. Und deswegen sucht jeder Mensch nach Ewigkeit. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, mir haben Leute auch gesagt, als du kürzlich gesagt hast, dass wir für Bekehrung beten sollen, habe ich dafür angefangen zu beten und ich habe es erlebt, wie sich die Personen bekehrt haben. Ich möchte euch ermutigen, fangt an für Bekehrungen zu beten. Fangt an dafür zu beten, dass Menschen Jesus kennenlernen. Fangt an dafür einzustehen, dass Menschen das erleben, was wir erleben, denn wir haben einen guten Gott. Wir haben einen Gott, der so gut ist. Die Botschaft des Evangeliums ist so gut und ihr Lieben, wir können es nicht für uns behalten. Wir können nicht schweigen. Wir können nicht einfach sagen, Hauptsache ich komme in den Himmel und die vielen Millionen um mich herum landen in der Hölle. Lasst uns anfangen zu beten und einzustehen. Und das ist wirklich, ich spüre so einen Ruf auch vom Herrn für uns alle. Fangt an einzustehen, denn wir sind gerade auch dabei, auch, weil was Bekehrung ist eine Sache, aber dann muss es ja weitergehen. Und da schult uns Gott gerade ganz stark und verändert Gott ganz viel, dass wir gerade hier an der Stelle in Jüngerschaftsprozesse hinein investieren und wir erleben sehr ermutigende Dinge erleben und es wird, und das ist mein Eindruck, in den nächsten Jahren davon abhängen, nicht davon abhängen, wie toll die Veranstaltungen sind, sondern davon abhängen, wie toll wir uns in Menschen einzelne investieren, dass sie im Glauben wachsen. Und dass sich Multiplikation, geistliche Multiplikation anfängt zu entstehen und nicht einfach nur, ich sag mal, tolle Programme. Tolle Programme sind okay, aber wir brauchen Menschen, die geistlich sich investieren in andere Leute und geistliches Leben hervorbringen. Amen. Und das wird entscheidend in den nächsten Jahren, vielleicht Jahrzehnten. Wir wissen es nicht alle, wann der Herr wiederkommt. Aber bis er wiederkommt, lass uns unsere Hausaufgaben machen. Vater, ich danke dir für diesen Gottesdienst, ich danke dir für diese Gemeinde, ich danke dir für das, was du tust und was wir gerade erleben, wie du in einer besonderen, frischen Art und Weise wirkst. Du wirkst immer, du hast schon immer gewirkt. Es gab noch nie einen Zeitpunkt, wo du nicht gewirkt hast. Aber wir dürfen es in letzter Zeit erleben, wie Menschen erweckt werden, wie Menschen anfangen, sich zu bekehren, Entscheidungen treffen, wie Menschen gezogen werden von dir. Und wir möchten ein Ort sein, Herr, wo du verherrlicht wirst. Wir möchten ein Ort sein, wo Menschen Heilung erleben, Wiederherstellung, wo Menschen Hoffnung bekommen, wo Menschen Glauben bekommen, wo Menschen gerettet werden, wo Menschen Versöhnung erleben, wo Menschen in der Lage sind, Vergebung auszusprechen für Menschen, die ihnen wehgetan haben. Herr, wir brennen dafür, dein Reich zu bauen. Wir brennen dafür, dass du wirklich hier an diesem Ort und durch diesen Ort dich verherrlichst, dass dein Name groß gemacht wird. Dass die Menschen mehr über deinen Namen sprechen, aber als über irgendeinen Leiter oder irgendein neues Buch oder irgendein neuen was weiß ich was, sondern dass Jesus in aller Munde ist. Dass Jesus sich ausbreitet, dass du, Jesus, wirklich verherrlicht wirst. Und wir bitten dich, Herr, dass du deine Gemeinde, deine Braut in diesen Tagen, in denen wir leben, es sind die letzten Tage, dass du uns reinigst, dass du uns veränderst, dass du uns besinnst und auf die wesentlichen Dinge wirklich hinbringst und dass wir dir treu sind, Herr, dass wir uns nicht verirren und dass wir nicht irgendwelche mit Nebenschauplätzen uns beschäftigen, sondern mit unserem Kernauftrag. Und vor allen Dingen, dass wir deinem Wort treu bleiben. Da, wo so viel Untreue passiert in diesen Tagen, dass wir deinem Wort treu bleiben. Denn du sagst, dass du uns durch dein Wort Licht gibst, dass du uns Klarheit gibst. Und das brauchen wir in diesen Tagen ganz besonders. Danke dir jetzt für dein Wort. Und ich bitte dich, dass unsere Herzen jetzt wirklich offen sind und dass die Samen, die du sehen möchtest, dass sie aufgehen und Frucht tragen. Und das, was nicht von dir ist, Herr, dass es von uns abfällt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Stell dir mal vor, wir würden eine Energiequelle finden jetzt in diesen Tagen, die all unsere Sorgen und Probleme für diesen kommenden Winter löst. Das wäre doch mal was. Stell dir mal vor, diese Energiequelle wäre in deinem Garten und du müsstest nur tief genug bohren, um diese Energiequelle anzuzapfen. Das wäre doch cool, oder? Das glaubt ihr nicht? Sagt ihr, das ist nicht möglich? Passt auf. 2014 brachte der Deutschlandfunk einen Bericht heraus, dass in Frankfurt am Main eine lange vergessene Thermalquelle erschlossen werden sollte. Der Titel des Berichts war Frankfurts vergessenes Thermalwasser. 1993 wurde bereits eine 300 Meter tiefe Bohrung gemacht und man stieß auf 30 Grad warmes Wasser. Und wie groß dieses Vorkommen ist, da waren sich die Leute nicht im Klaren. Es heißt in diesem Bericht, für die Energieversorgung nutzbar ist das warme Tiefenwasser allerdings nur mit größerer Anstrengung verbunden. Bis zu 1000 Meter tief müsste gebohrt werden und damit deutlich tiefer als bisher. Gut 40 Grad Celsius warmes Wasser ließe sich vielleicht erschließen. Wenn die bisherigen Schätzungen stimmen, heißt es dort. Strom lässt sich daraus nicht gewinnen, wohl aber Heizwärme. Klingt gut, Heizwärme, ne? Brauchen wir alle Heizwärme jetzt. Günstige Heizwärme. Ich habe keine Zeit dafür verwendet, um herauszufinden, inwieweit dieses Vorhaben jetzt Frucht getragen hat und wie weit diese Energiequelle jetzt auch genutzt wird. Aber der Artikel zeigt, dass es möglich ist, auf einer Energiequelle zu leben, die in Vergessenheit gerät und die nicht genutzt wird. Besonders in diesen Tagen ist das total verheerend und dramatisch. Aber es gibt nicht nur natürliche Energiequellen, die nicht genutzt werden, sondern es gibt auch übernatürliche Energiequellen, die nicht genutzt werden. Ich glaube, das Gebet ist die größte Kraft im ganzen Universum, die von vielen Menschen aber leider nicht genutzt wird. Wir sind in der Lage, Wind in Energie umzuwandeln. Wir sind in der Lage, Wellenenergie in Strom umzuwandeln. Wir sind in der Lage, Sonnenlicht in Strom umzuwandeln. Aber die größte Kraftquelle und Energiequelle ist das Gebet. Und viele wandeln diese Energiequelle nicht um. In Matthäus 7, 7 bis 11 sagt Jesus, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Der Titel meiner Predigt heute lautet Wahrheiten über das Gebet. Wahrheiten über das Gebet. Wir werden uns heute einige Wahrheiten anschauen, die dein Gebetsleben revolutionieren können. Und ich habe diese Wahrheiten in vier Teile unterteilt. Der erste ist der Grund für Wahrheit, der Grund für Gebet. Der zweite Teil ist die dreifache Haltung von Gebet. Der dritte Teil ist das dreifache Versprechen von Gott. Und der vierte Teil ist der Lohn des Gebets. Seid ihr dabei? Amen. Wir schauen uns den ersten Teil an. Es geht der Grund für Gebet.
In Vers 7 heißt es, jetzt, wenn ihr eure Bibel aufmerksam lest, heißt es bittet. In Vers 8 bittet, in Vers 9 bittet, in Vers 10 bittet, in Vers 11 bittet. Die erste Wahrheit ist, haben wir hier auf der Folie, Gott möchte gefragt werden. Wenn es ums Gebet geht, Gott möchte gefragt werden. Gott möchte, dass wir mit allen Dingen zu ihm kommen, mit allen Anliegen, in guten wie auch in schlechten Zeiten. In Philipper 4, Vers 6 heißt es, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Wir könnten auch hinzufügen, Gott möchte, dass wir mit allen Themen zu ihm kommen. Es gibt kein Thema, was Gott nicht ernst nimmt. Jedes Thema. Manchmal sind wir so beschäftigt mit den Details unseres Lebens, dass wir vergessen, dass Gott sich um jedes kleinste Detail kümmert. Wir haben zwei Leute unabhängig voneinander, die kennen sich nicht, erzählt, dass Gott schon mal, also dass sie einen Ring am Strand gefunden haben. Eine Person hat dann, ist am nächsten Tag nochmal zum Strand gegangen, hat gebetet. Also verlier mal so einen Ring am Strand. Ja. Und dann fing die Person an zu suchen und zu suchen. Und nach einer gewissen Zeit, siehe da, der Ring war da. Das ist ein Wunder. Ja, also Gott kümmert sich um jedes Detail unseres Lebens. Und sei es noch so klein, obwohl ich meine, wenn die Frau erfährt, dass du deinen Ehering verloren hast, ist vielleicht nicht so klein. Kleines Detail, das ist schon ein größeres Detail. Aber egal, was ist in unserem Leben, ihr Lieben, wir können mit allen Dingen kommen. Wir dürfen Gott bombardieren mit allen Details. Er wird nicht müde. Halleluja. Die zweite Wahrheit über Gebet: Gott weiß, was wir brauchen. In Matthäus 6, Vers 8 lesen wir, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Wir lernen hier etwas sehr Wichtiges kennen über Gott. Gott ist ein Vater, ihr Lieben. Er ist ein Vater, der nicht nur unsere Worte zuhört, er hört auch unseren Herzen zu. Im Hebräerbrief wird Gebet so beschrieben, dass wir uns Gott nähern. Das bedeutet, dass wir uns durch Gebet, dass wir in eine tiefe, intime Beziehung zu Gott hineinkommen. Und das schließt diese persönliche Beziehung zu Gott an. Wenn Sarah und ich miteinander sprechen, oder wenn meine Kinder mit mir reden, oder wenn ich mit ihnen rede, dann höre ich nicht nur ihren Worten zu. Ich höre ihrem Herzen zu. Toll, oder? Ich bin stolz, dass ich das als Mann auch gelernt habe über die Jahre. Ja? Ist nicht immer einfach. Ja, habe ich gehört. Ja. Ich spüre, nicht wahr, Schatz, ist manchmal nicht einfach. Ne? Ich spüre ihre Bedürfnisse mehr und mehr. Halleluja. Ich nehme wahr, wovor sie Angst haben. Ich höre nicht nur den Worten zu. Ich spüre, was sie begeistert. Der Grund, warum ich mit meiner Familie rede, oder warum ich mit meinen Freunden kommuniziere, ist nicht nur, weil ich Informationen will, sondern der Austausch, die Begegnung berührt mich als ganze Person. Ich werde berührt, ich werde bewegt. Das ist der Grund, warum wir beten. Gott wird als ganzes Wesen berührt in dem Moment, wenn wir mit ihm reden. Ist das nicht wunderbar? Der allmächtige Gott wird in seinem ganzen Wesen berührt, in dem Moment, wenn du anfängst, mit ihm zu sprechen. Was für ein wundervoller Gott. Die dritte Wahrheit über Gebet: Gott verspricht uns zu antworten. Im Vers 7 heißt es, es wird, ihr werdet, es wird. Und in Vers 11 viel mehr wird. Gott sagt, es wird. Es wird. Ich verspreche euch zu antworten. Es gibt allein in unserem Bibeltext 7 Versprechungen, Verheißungen von Gott, dass er auf unser Gebet reagiert.
Wir haben in Matthäus 6, Vers 33 schon gehört, dass Gott uns versprochen hat, sich um uns zu kümmern, wenn wir ihn und sein Reich an erster Stelle setzen. Ein Schlüssel für Gebetserhörung ist auch, wenn wir ihn, sein Reich, seine Agenda an erste Stelle setzen. Nicht meine Agenda, nicht was ich tun will, sondern was Gott tun will. Im Vaterunser beten wir, gib uns unser täglich Brot. Erinnert ihr euch? Und David hatte das schon viele, viele Jahre erkannt, dass Gott sich um seine Kinder kümmert. Wir lesen im Psalm 37, Vers 25, ob damals, als ich jung war oder heute im Alter, niemals habe ich erlebt, dass ein Mensch, der sich an Gottes Gebote hält, völlig verlassen gewesen wäre, niemals mussten seine Kinder um Brot betteln. Was für eine starke Zusage hier. Ob jung oder alt, niemals müssen wir betteln. Gott versorgt uns. Gott versorgt dich. Und das möchte ich uns zusprechen, besonders in diesen Tagen, in denen wir leben, wenn wir Gott lieben mit ganzem Herzen, wenn wir uns ihm hingeben, wenn wir unser ganzes Vertrauen in ihn setzen, er wird uns versorgen. Er wird uns helfen. Er wird zu uns, er wird für uns streiten. Er wird Wunder tun in unserem Leben. Er wird übernatürliche Versorgung freisetzen. Das glaube ich. Wir erleben das. Wir erleben das seit vielen, 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 vielen Jahren. Seit 150 von Jahren. Nein, so alt bin ich noch nicht. Aber wir erleben, seitdem ich denken kann, er versorgt. Er kümmert sich. Die vierte Wahrheit: Gott wird uns nicht täuschen. Gott wird uns nicht täuschen. Du kannst auch sagen, Gott gibt uns das, was wir brauchen. Jesus vergleicht Brot und Stein und Fisch und eine Schlange. Da denkt man erstmal, was meint Jesus damit? Brot und Stein, ein Laib Brot, sieht einem Stein ähnlich. Es geht um den Vergleichspunkt hier. Ein Vater wird seinem Sohn, er wird sich nicht lustig darüber machen, über seinen Sohn, indem er ihm etwas schenkt, das wie Brot aussieht, heißt es hier. Und die Schlange könnte einem, das ist so ein aalähnlicher Fisch, der im See Genezareth gelebt hat. Und die Juden aßen keine Schlangen. Der vierte Grund, warum wir beten, ist, Gott wird uns nicht täuschen. Er gibt uns das, was wir brauchen. Und darin können wir auch Gottes Weisheit erkennen. Wir beten manchmal für Steine, obwohl Gott uns Brot geben will. Satan versuchte Jesus in der Wüste und sagt, mach aus den Steinen Brot. Was macht Jesus? Er sagt nein. Weil Jesus wusste, wenn ich das tue, ist das aus einer falschen Quelle heraus. Es ist viel wichtiger, dass ich weiß, woher ich mein täglich Brot herkomme, als dass ich Vorratskammern voll von Brot habe. Ich muss wissen, wo ich mein täglich Brot her habe. Und damit ist meine tägliche geistliche Versorgung gemeint. Und natürlich alles darüber. Das bedeutet nicht, dass wir nicht sparsam leben sollen, dass wir auch Dinge auch auf Vorrat auch uns versorgen müssen, auch ein bisschen vorausdenken. Damit ist nicht gemeint, sondern es geht um das auch geistliche Leben. Ich weiß, ich brauche jeden Tag neu eine frische Begegnung mit meinem himmlischen Vater, der meine Seele versorgt, der meine Seele liebt, der mein Herz liebt, der mich verändern möchte. Ich muss, wisst ihr, unsere Sicherheit liegt in der Abhängigkeit zu Gott oder von Gott und nicht in unseren Absicherungen. Unsere Sicherheit liegt in Gott. Wir beten manchmal, um in diesem Bild zu sprechen, ohne uns darüber im Klaren zu sein, für ungenießbare Schlangen. Und Gott möchte uns Fisch geben. Gott gibt uns nicht immer das, was wir wollen, er gibt uns das, was wir brauchen. Ich bin so froh, dass er so manche Gebete nicht erhört hat. Gott ist weise und er täuscht uns nicht, selbst wenn wir in einer Täuschung leben. Manchmal leben wir in der Täuschung und wir denken, Gott, täuscht du uns gerade? Nein, ich bin getäuscht. Ich denke, ich brauche das. Ich denke, ich brauche dieses, jenes.
Der nächste Teil, um den es geht um die dreifache Haltung von Gebet. Und die Wahrheit, die wir darin entdecken, ist, Gebet ist eine Frage der Haltung. Jemand hat einmal gesagt, das Gebet ist nicht etwas, was ich tue, das Gebet ist etwas, was ich bin. Gebet ist etwas, was ich bin. In Epheser 4, Vers 23 lesen wir, und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und eurem Denken erneuern zu lassen. Übrigens, das ist meine tiefste Überzeugung, dass wir als Gemeinden dazu da sind, Trainingszentren, Ausbildungsstätten zu sein, das Denken zu erneuern. Wenn Leute sagen, ich brauche keine Gemeinde mehr, ja schön, dann wirst du immer, ja, bleib in deinen Mustern drin. Aber sobald ich mit Leuten in Berührung bin, da werden Dinge getriggert, da werden Dinge herausgefordert und dann sagt Gott mir mal, Jürgen, pass mal auf, da könntest du dich noch verändern. Da möchte ich, dass du geduldiger bist. Wisst ihr, ich brauche euch. Ich brauche euch. Und wisst ihr was? Ihr braucht mich. Wir brauchen einander, damit unser Denken erneuert wird. An den Tag unserer Nachfolge, von dem Tag, von dem Moment, wo wir uns entschieden haben, Jesus nachzufolgen, gibt es ein Kerngeschäft im Jüngerschaftsprozess. Und was ist dieses Kerngeschäft? Veränderung. Das Kerngeschäft ist Veränderung. Je mehr wir unsere Einstellung und unsere Haltung durch den Heiligen Geist verändern lassen, desto stärker wird sich auch alles andere verändern. Mein Gebetsleben wird sich verändern. Unsere Haltung, ihr Lieben, nimmt den größten Einfluss auf das Gebet ein. Erinnert euch, wie viel Jesus über das Herz gesprochen hat, über die Herzenshaltung, über die Einstellung, wie wir das Leben sehen. Ein Prediger und Autor sagte Folgendes, finde ich super. Je länger ich lebe, desto mehr wird mir bewusst, welchen Einfluss meine Einstellung und Haltung auf das Leben hat. Die Einstellung ist für mich wichtiger als die Vergangenheit, als Bildung, als Geld, als Umstände, als Misserfolg, als Erfolg, als das, was andere denken, sagen oder tun. Ich bin überzeugt, dass das Leben, und das ist krass, zu 10% aus dem besteht, was mir widerfährt und zu 90% aus dem, wie ich darauf reagiere. Jemand hat einmal gesagt, wenn dir das Leben Zitrone gibt, mach Limonade daraus. Oh, cooler Spruch, ne? So jetzt, auf einer Tasse könnte der so stehen. Aber wenn du wirklich Zitronen bekommst, dann kriegst du manchmal diese Tasse nicht geschluckt. Also es ist manchmal echt nicht einfach. Aber im Kern geht es wirklich um eine Haltung, die wir haben. Und die Frage ist, welche Haltung wir haben. Und das Erste, was Jesus über die Haltung im Zusammenhang von Gebet sagt, er spricht übers Bitten. Und wenn Jesus darüber spricht, dass wir bitten sollen, dann meint er, dass wir eine bittende Haltung einnehmen sollen. Jemand sagte, das größte Problem bei Gebet ist nicht unerhörtes Gebet, es ist nicht ausgesprochenes Gebet. Und sehr deutlich lesen wir das in Jakobus 4, Vers 2. Schaut, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Nicht zu beten ist kein Bagatelldelikt. Nicht zu beten ist eine direkte Missachtung von Jesus Anweisung. Eine direkte Missachtung. Wir lesen in Lukas 18, Vers 1, er sagt ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollen. Jesus sagt, wir sollen alle Zeit beten und nicht ermatten. Der Grund, warum Jesus sagt, wir sollen alle Zeit beten und nicht ermatten, weil Gebet nicht bedeutet, mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Ich bete nicht, weil ich meinen Willen durchdrücken möchte, sondern ich bete, um deinen Willen herauszufinden. Bitten, suchen und klopfen sind Ausdrucksformen für Gebet. Und im Alten Testament stehen Bitten und Suchen mit dem Finden von Gottes Willen in Verbindung. Wir lesen in Jeremia 29, 12 bis 13, wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt. Das Vaterunser beginnt mit den Worten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ich persönlich glaube, ein Grund, warum viele Christen so wenig beten, ist, weil ihr Wille mit Gottes Willen nicht übereinstimmt. Das, was sie wollen und das, was Gott will, matcht nicht. Und da möchte uns Gott verändern. Jesus hat einmal über ein großes Gastmahl gesprochen. Hat gesagt, Leute wurden eingeladen. Aber die Leute wollten nicht. Sie waren beschäftigt. Der eine arbeitete viel. Die anderen sagen, ich habe gerade geheiratet. Sorry, ich bin gerade busy. Ich verstehe, dass Hochzeiten stressig sind, aber so busy kann man nicht sein. Alle entschuldigen sich. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Wisst ihr, wie viele Entschuldigungen herumkursieren, warum man wenig betet? Wie auch immer unsere Entschuldigung aussieht, es zeigt immer eine Haltung, die wir haben. Immer eine Haltung, die wir an den Tag legen. Und diese sieht so aus, dass andere Dinge wichtiger sind als das Gebet. Andere Dinge sind uns wichtiger. Aber wenn wir unsere Haltung verändern, verändert sich auch alles andere. Meine Frau hat jahrelang unter meiner Sprachunfähigkeit gelitten. Es fiel mir sehr schwer, über meine Gefühle, über meine Probleme, über meine Sorgen zu sprechen. Kennt das jemand? Da waren ein paar zaghafte Meldungen hier. Ich hätte mehr erwartet. Alles gut. Es fiel mir ultra schwer. Und als ich irgendwann anfing zu entdecken, dass das eigentlich ganz toll ist, sagte ich irgendwann, Mensch, eigentlich, Schatz, es fühlt sich echt gut an, so über die Gefühle zu sprechen. Und sie sagt, sag ich doch. Ja, dann mach's doch. Aber es fiel mir schwer. Jahrelang. Dann wurde es mal besser, mal schlechter, mal besser. Aber was habe ich letzte Woche gesagt? Es wird besser. Unsere Beziehung fing sich an, in dem Moment zu verändern, als ich anfing, über mein Innerstes zu reden. Als ich anfing, sie an mein Herz ranzulassen, fing an, in dem Moment, schlagartig, fingen die Dinge an, sich zu verändern. Kleiner Tipp am Rande für alle Ehepaare, sprecht über eure Gefühle. Das sage ich euch als Mann, sprecht über eure Gefühle, das, was euch beschäftigt. Eure Frauen freuen sich, eure Kinder freuen sich. Eure Männer freuen sich. Manche Männer müssen das auch lernen, wenn Frauen über ihre Gefühle sprechen, zuzuhören. Männer, Amen. Es wird besser. Als ich anfing, an meiner Haltung zu arbeiten, fing auch an, unsere Ehe zunehmend gesund zu werden. Und heute kann ich sagen, Gott sei Dank, dass unsere Ehe in vielen Bereichen gesund geworden ist. Es war absolut ungesund, nicht über die Gefühle zu sprechen, alles zu schlucken. Leider leben viele Christen ihre Beziehung zu Gott genauso. Sie versuchen ihr aus eigener Kraft irgendwie alles zu machen, alles zu handeln. Und dabei sagt Gott, komm zu mir mit allem, was du hast, allem, wie du bist, mit deinen ganzen Gefühlen. Als ich anfing, ihr Herz kennenzulernen, fing ich an, nicht nur meine Themen zu bewegen, sondern auch ihre. Und auch meine Themen aus ihrer Perspektive. Das war auch hilfreich. Und das führt mich zum zweiten Thema, was Jesus anspricht. Er spricht über das Suchen. Sehr interessant. Am Tag der Geburt von Jemia, unserem ersten Sohn, veränderte sich etwas Dramatisches in meinem Leben. Meine Nächte waren nicht mehr meine Nächte. Plötzlich waren da eins, später zwei, dann drei Wesen, die meine Nächte zu ihren Nächten machten. Ich erinnere mich noch an meine erste Nacht, wo ich dann zu den Kindern gegangen bin. Wo ich so im Dunkeln herumtappte. Und anfangs geht es ja. Aber wenn du irgendwann später im Dunkeln zu deinen Kindern gehst und plötzlich da irgendwie ein Nashorn auf dem Boden liegt oder ein Dino und du trittst in diese Spitzen rein, da bemühst du dich, dass dein Geschrei nicht das Geschrei des Kindes übertönt. Wisst ihr, warum Eltern das auf sich nehmen? Ja, klar, weil wir Eltern unsere Kinder lieben. Aber das meine ich nicht. Die Prioritäten haben sich verschoben. Darum geht's. Und wenn Jesus darüber spricht, dass wir suchen sollen, dann bedeutet das eine Neuordnung der Prioritäten, die das ganze Leben neu formen. Vom Tag der Geburt meines Sohnes hat sich mein Leben schlagartig verändert, weil sich die Prioritäten neu definiert haben. Mein Schlaf ist jetzt unwichtig geworden. Es war jetzt wichtig, dass da das kleine Wesen versorgt wird. Windeln gewechselt, gefüttert. Okay, dafür war dann Mama zuständig, in den meisten Fällen. Aber trotzdem, erstmal gucken. Was ist los? Schaukeln. Die Prioritäten haben sich verändert. Und gleiches sollte der Fall sein, wenn wir Jesus in unser Leben einladen. Wisst ihr, was ich beobachte bei Christen? Auch gerade in diesen Tagen. Es entstehen neue Prioritäten. Da will man morgens plötzlich länger schlafen. Sonntags im Gott, sonntags. Weil man sagt, ja, wozu brauche ich noch Gemeinde? Kann ich mir doch alles online anschauen? Die Sache mit dem Gebet und mit dem Bibellesen reduziert sich auf das Minimum. Bei manchen verschieben sich die Prioritäten, aber es sind keine guten. Manchen suchen ihre Arbeit im Glück. Und wie oft habe ich das schon erlebt? Leute fangen an, mit Jesus zu gehen, sind begeistert. Und dann sagen die Menschen, nee, irgendwie, ich will doch noch viel mehr in meiner Arbeit aufgehen, in meiner Karriere. Nichts gegen eine Karriere, aber die Karriere wird dich nicht erfüllen. Manche suchen ihr Glück in einer Beziehung, in den Noten, in einem Haus. Ich habe nichts gegen all diese Dinge, aber diese Dinge werden uns nicht füllen und nicht erfüllen. Wenn wir aber Gott suchen, werden wir Erfüllung finden. Wir werden Frieden finden, wir werden Freude finden und wir finden eine Person. Und darum geht's. Wir suchen nach einer Person. Gott suchen bedeutet, ihn mit als Herrn über mein Leben zu begegnen und alles unter seine Autorität zu stellen. Alles, wonach du in deinem Leben suchst, wirst du in der Beziehung zu ihm finden. Es heißt nicht, dass wir von ihm alles bekommen, was wir uns wünschen, aber alles, was wir für unser Leben brauchen, finden wir im Haus des Vaters. Bei ihm, beim Vater. Und dazu sage ich gleich etwas mehr. Und dann spricht Jesus über das Klopfen. Wir hörten was über das Bitten, über das Suchen und jetzt redet er über das Klopfen. Manchmal antwortet Gott nicht prompt. Wäre doch schön, oder? Wir beten und sofort. Aber manchmal passiert es nicht. Manchmal braucht es Zeit. Was tun wir, wenn Gott nicht sofort antwortet? Wir klopfen weiter. Wir klopfen weiter. Manchmal denken Leute, Gott hat so viel zu tun. Warum soll ich mit meinen Themen zu ihm kommen? Warum soll ich zu ihm gehen? Er sitzt in seinem Arbeitszimmer und er ist so beschäftigt, er ist so beschäftigt, er hat so viel zu tun, nebenbei die Welt retten. Wer bin ich schon, denken manche Leute. Warum soll ich zu ihm kommen? Gott hat wichtige Meetings zu tun. Er hat wichtige Mitarbeiter. Wichtige Mitarbeitergespräche. Warum soll ich zu ihm kommen? Menschen vergessen manchmal, dass Gott kein Boss ist, er ist ein Vater. Er ist kein Boss, Gott sei Dank. Gut, er ist in irgendeiner Form schon mein Boss, aber ihr versteht, was ich meine. Nein, nein, er ist ein Vater. Er ist ein Vater. Und manchmal hat man das Gefühl, dass zwischen Gott und uns eine Barriere ist. Man spricht manchmal, dass die Gebete nur bis zur Decke gehen. Kennt ihr das? Also irgendwie, ich bete, aber ich habe das Gefühl, dass meine Gebete nur bis zur Decke gehen. Wisst ihr? Es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis, dass Deckengebete ineffektiv sind. Okay? Also bete weiter. Such weiter, klopfe weiter. Deckengebete sind sehr effektiv. Und dann der nächste Abschnitt ist das dreifache Versprechen von Gott. Die sechste Wahrheit über Gebet ist, er wird uns geben. Erinnert euch an die Vögel und die Blumen, über die ich mal gesprochen habe, über die Jesus gesprochen habe, kurz vorher. Jesus sagt, dass Gott der Vater sich um seine Schöpfung kümmert. Wir lesen in Matthäus 6, Vers 32, euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Aber jeder weiß, dass es nicht nur gute Bedürfnisse gibt. Das Bedürfnis zu rauchen ist nicht gerade gesundheitsförderlich. Meine Kinder haben manchmal das Bedürfnis, viel Schokolade zu essen. Manche haben das Bedürfnis, stundenlang irgendwelche Games zu spielen. Nicht jedes Bedürfnis ist gesund. Nicht jedes Bedürfnis ist gut. Jesus sagt, euer Vater kennt eure Bedürfnisse. Er kennt jedes Gute, aber er kennt auch jedes Schlechte. Und er kennt auch jedes Bedürfnis, was wir selbst nicht kennen. Vielleicht wart ihr mal froh, dass ihr nicht den Job bekommen habt, für den ihr so gebetet habt, den ihr wolltet. Und dann kam etwas anderes. Oh, manchmal sind wir so verbissen und denken, das muss ich unbedingt haben. Gott, ich bitte dich, gib mir diesen Job. Und im Nachhinein denken wir, puh, gut, dass ich das nicht bekommen habe. Manchmal erscheinen uns Dinge, die Gott tut, so klein und unbedeutend. Wir kennen nicht das große Ganze. Manchmal regen sich Eltern auf, und ich gehöre natürlich auch dazu manchmal, dass die Kinder nicht so hören wollen und so mit ihrem Kopf durch die Wand gehen. Und dann denkt man, ach, das gibt's doch gar nicht. Wie oft willst du das noch sagen? Und du betest ja auch und sagst, Gott, Herr, also was noch? Sollen wir noch fasten? Aber wir sehen manchmal nicht, dass Gott gerade dabei ist, den Charakter und die Persönlichkeit zu formen. Gott ist dabei. Maria und Martha weinten, weil Jesus nicht gekommen ist und Lazarus geheilt hat. Warum? Du bist zu spät. Aber was sie nicht gesehen haben, dass Jesus ein Gott der Wunder ist. Und dass er gerade dabei war, das Wunder vorzubereiten. Die Jünger regten sich über Jesus auf, während des Sturms, dass Jesus schlief. Aber was sie nicht gesehen haben, ist, dass Jesus ihnen gerade eine Lektion lehren wollte. Eine wichtige geistliche Lektion. Wisst ihr, unsere Kinder haben zusammengenommen und schon im Laufe ihres Lebens so viele Eicheln geschenkt. Also die kommen dauernd mit irgendetwas an. Neulich waren wir im Wald spazieren und dann kam Mali, unsere Kleinste, mit einer Handvoll Eicheln und legte sie in meine Hand. Ich nahm sie und wir gingen weiter spazieren. Ich habe ein bisschen rumgespielt. Und bei der nächsten Gelegenheit warf ich die Eicheln wieder in den Wald. Oh, nicht böswillig. Also wenn ich alles mitnehmen würde. Das war nicht böswillig. Also einfach, du schmeißt sie wieder in den Wald. Jemand hat einmal gesagt, in einer Eichel steckt die Schöpfung von 1000 Wäldern. Gott legt uns manchmal kleine unscheinbare Dinge in die Hände, dessen Wert wir nicht erkennen und sehen. Erst später, viele, viele Jahre später, manchmal, viele Jahre später, sehen wir, was Gott Großes, Tolles getan hat. Und das sind Momente der Freude. Das sind Momente, wo du sagen kannst, Gott, ich danke dir. Gott, ich danke dir für das, was du getan hast. Jesus sagt, er wird geben. Er wird geben. Die siebte Wahrheit, wir werden finden. Weiter sagt Jesus, dass wir finden werden. Was werden wir finden? Wir werden eine Beziehung finden. Das ist das zweite Versprechen, das Jesus uns sagt. In Johannes 17, Vers 21, im hohepriesterlichen Gebet von Jesus, lesen wir, ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin. Und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Alles, was wir im Leben brauchen, ist im Haus des Vaters zu finden. Die Medizin ist in der Lage, unserem Leben Lebenszeit hinzuzufügen, aber nur Gott ist in der Lage, unserer Lebenszeit Leben hinzuzufügen. Er ist der Einzige, der uns so ausfüllen kann, dass wir nicht mehr auf der Suche sind, bei irgendwelchen Dingen Bestätigung zu bekommen, Sicherheit zu bekommen, Anerkennung zu bekommen, Liebe zu bekommen. Wir finden alles in ihm. Das bedeutet nicht, dass alles andere egal ist. Ich freue mich über meine Familie. Ich freue mich über meine Freunde. Ich liebe es, mit meinen Freunden zusammen zu sein. Aber er liebt mich mehr. Er liebt dich mehr. Er hat ein mega großes Interesse an deinem Leben. Und er buhlt ständig um dich und dein Leben. Er freut sich über dich. Viele fragen sich, gibt es ein Leben nach dem Tod? Ja, in 1. Johannes 5, Vers 12 lesen wir, wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht. Aber es gibt nicht nur ein Leben nach dem Tod, es gibt ein Leben vor dem Tod. Und du und ich sind geschaffen, mit Gott das Leben hier zu genießen. Wusstest du, dass eine der größten Berufungen, höchsten Berufungen von dir und mir ist, Gott zu genießen, uns an ihm zu erfreuen? Ich meine, richtig genießen. Wie du einen Sonnenaufgang genießt. Wie du im Wald spazieren gehst und sagst, herrlich. Wenn du ein schönes Eis isst und es genießt. Wenn du eine ganze Tafel Schokolade, nein, das sind jetzt. Wir sind dazu geschaffen und berufen, Gott zu genießen. Lasst uns doch das mal einüben in den nächsten Tagen und Wochen. Stell dir mal vor, wir würden zusammenkommen und wir sind alles Gottesgenießer. Die Begegnungen wären anders. Das wäre nicht so bitter manchmal. Ihr versteht, was ich meine. Und da machen wir Limonade draus. Achte Wahrheit, es wird euch geöffnet werden. Was bedeutet das, dass uns geöffnet werden wird? Es bedeutet Annahme. Jemand nimmt uns an. Jemand öffnet uns die Tür. Jemand sagt, komm herein. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du bist da, du bist mein Kind. Manche beten wie Paketlieferer. Die klingeln einmal, macht keiner auf, dann steigen sie ins Auto und fahren weg. Ich ärgere mich manchmal, weil ich schaffe es manchmal nicht, an die Tür zu kommen. Wisst ihr, wie meine Kinder klingeln, wenn sie von der Schule und vom Kindergarten kommen? Die kommen und dann klingeln die und dann klingeln die und dann klingeln die. Und dann laufen sie zur Tür, bam, 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 bam. Und dann stehen die und gucken durch das Fenster, durch die Scheibe. Und ich liebe es, dann die Tür, weil wir haben ja zwei Türen, wir haben die eine Tür aufzumachen. Ich mag diesen Anblick. Du machst die Tür auf und du siehst sie. So, die ganze Zeit, macht mir jetzt jemand auf? Wer macht mir jetzt auf? Und dann machst du auf, Papa! Das sind schöne Momente. So, das ist Gebet. Da macht mir jemand auf. Da freut sich jemand. Und ich freue mich. Wir freuen uns. Uiuiui. Jesus sagt dann weiter in Matthäus 7, Vers 11. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gabe zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben, die ihn bitten? Und jetzt möchte ich über den Lohn des Gebets sprechen. Und das ist die neunte und letzte Wahrheit, die wir finden. Gott möchte uns beschenken. Gott möchte uns beschenken. In Jakobus 1, Vers 17 lesen wir, alles, was gut und vollkommen ist, wird uns von oben geschenkt. Von Gott, der alle Lichter des Himmels erschuf. Anders als sie ändert er sich nicht, noch wechselt er zwischen Licht und Finsternis.
Die Wahrheit über Gebet ist, du wirst nichts Vergleichbares finden wie Gebet. Es gibt keine Kraft, keine Power, nichts Erfüllenderes als was du im Gebet findest. Es gibt nichts, keine größere Verheißung, es gibt keine größeren Verheißungen als für Gebet. Was passieren wird, wenn wir anfangen zu beten, wenn wir anfangen, für Dinge einzustehen, wenn wir ihn suchen, wenn wir klopfen, wenn wir dran sind, wenn wir ihnen sagen, Gott, ich möchte mehr von dir, ich möchte dich genießen. Ich möchte Zeit mit dir verbringen. Wir können aus unserer eigenen Kraft das Leben, was Gott sich gedacht hat, nicht leben. Aber wenn wir beten, werden wir dazu in die Lage versetzt. Wenn du vor einer megamäßigen Herausforderung stehst und du sagst, du packst es nicht, ich sage dir, das ist die beste Zeit, anfangen zu beten. Du fängst an zu beten und du hörst nicht auf und du sagst, ich bete, ich suche, ich klopfe. Und es geht nicht immer nur in allererster Linie, dass sofort eine Gebetserhörung da ist, sondern es geht um ihn. Es geht um ihn. Es geht um ihn. Es geht darum, dass wir ihn verehren, dass wir ihn suchen, dass wir ihn lieben. Dass wir mit ihm Zeit verbringen. Die neuen Wahrheiten möchte ich kurz wiederholen. Gott möchte gefragt werden. Fang ihn an zu fragen. Fang an, mit Anliegen zu ihm zu kommen. Vielleicht tust du es schon, dann mach es weiter. Hör nicht auf. Manchmal flacht es auch wieder ab. Kennen wir auch, oder? Bleib da dran. Zweite, Gott weiß, was wir brauchen. Drittens, Gott verspricht uns zu antworten. Er wird antworten. Wie auch immer, in seiner Weisheit. Viertens, Gott wird uns nicht täuschen. Fünftens, Gebet ist eine Frage der Haltung. Gott wird geben, wir werden finden, Gott wird öffnen und Gott wird uns beschenken. Die Band kann gerne nach vorne kommen und ich möchte mit dem letzten Teil der Predigt schließen, denn wir lesen etwas, was uns ein bisschen aufstößt hier in diesem Text. In Vers 11 sagt Jesus, wenn nun ihr, die ihr böse seid. Und das Wort böse bedeutet moralisch böse oder falsch. Jesus zieht hier einen Vergleich. Er sagt, dass Eltern, selbst wenn sie ihr Bestes geben, im Vergleich zu ihrem himmlischen Vater schlecht sind, böse sind. Jesus war schon manchmal echt krass, oder? Er hat schon manchmal richtig knallharte Dinge rausgehauen. Nicht nur dieser Kuschel-Jesus, sondern er sagt, ihr seid böse. Oh, also in so einer Gemeinde, stell dir mal vor, die Pastoren sagen dir ständig, du bist böse. Autsch, okay, das mache ich jetzt so nicht, ne? Aber Jesus wollte hier eine Wahrheit hervorbringen. Hier wird die Sündhaftigkeit des Menschen thematisiert. Jeder Mensch ist ein Sünder. Und trotz unserer Sünden sind wir in der Lage, Gutes zu tun. Wie viel mehr wird Gott der Vater Gutes tun? Über all dem steht Gottes Güte, Gottes Barmherzigkeit, Gottes Liebe. Wie viel mehr wird euer Vater Gutes geben? Und ich möchte das über uns alle aussprechen, dass Gott der Vater Gutes geben wird über dein Leben. Aber er gibt nicht allen Gutes. Jesus sagt denen, die ihn bitten, diejenigen, die eine Beziehung zum Vater haben, diejenigen, die seine Kinder geworden sind. In Johannes 1, Vers 12 lesen wir, alle denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Du kannst in diesem Moment Kind Gottes werden. Und ich möchte die Person ansprechen. Vielleicht schaust du dir die Predigt auch später an über unseren YouTube-Kanal oder du hörst einen Podcast oder was weiß ich. Du kannst in diesem Moment ein Kind Gottes werden. Du kannst in diesem Moment zu Gott kommen, dein Leben Jesus geben und sagen, Gott, ich bin da. Und ich möchte, bevor ich die Predigt beende, möchte ich diese Gelegenheit einer Person oder mehreren Personen geben. Jesus hat für deine Sünden mit seinem Blut bezahlt. Jesus ist ans Kreuz gegangen, er starb den Tod, den wir sterben sollten. Er ist ans Kreuz gegangen und er hat deine Sünden auf sich genommen. Jetzt in diesem Moment schaut dich der Vater im Himmel an und wartet auf dich, dass du zu ihm kommst. Er liebt dich so sehr, dass er sein größtes Geschenk in diese Welt gegeben hat, seinen Sohn, damit du weiter beschenkt wirst. Er ist bereit, dir zu vergeben, was auch immer du getan hast, was auch immer du in deinem Leben verbockt hast, wofür auch immer du dich in deinem Leben schämst, wie destruktiv dein Leben auch immer war, er vergibt dir alles. Er kann es nicht abwarten, dich in seine Arme zu nehmen. Die Suche nach Sinn im Leben kann in diesem Moment zu Ende gehen. Das Weglaufen von Verletzungen und Erfahrungen in der Vergangenheit kann heute für alle Mal ein Ende nehmen. Die Last deiner Sünde kannst du jetzt in diesem Augenblick loswerden. Du kannst zu ihm kommen. Er ruft dich, er sagt, komm zu mir. Komm zu mir. Komm zum Kreuz. Und gib mir dein Leben. Lass uns einfach die Augen schließen. Danke, Vater. Danke, Jesus. Und wenn du hier oder später in diesem Video oder im Podcast oder sonst wo, wenn du dieses Rufen vom Vater, von Jesus hörst und spürst und siehst und dein Leben Jesus geben möchtest, dann möchte ich dich einladen, einen Schritt auf Jesus zu gehen. Und vielleicht gibt es hier jemand, eine Person, die sagt, ich möchte mein Leben Jesus geben. Dann möchte ich dich ermutigen, einfach jetzt aufzustehen. Wir alle haben die Augen zu. Danke, Jesus, dass du da bist. Danke, Jesus, dass eine Person ist aufgestanden. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Dass eine Person aufgestanden. Danke, Jesus.